Welcome to the 87th Oscars. Check out this place. Check out everything. Check out the glamour, the glitter, people tweeting on the Twitter. And no one's drunk and bitter yet, cause no one has lost.
Darüber wird zu reden sein.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Einen schönen Dienstagabend euch allen zusammen. Ich begrüße euch zu Eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Am Sonntag, zumindest in L.A. Bei uns war es ja schon Montagmorgen um 1:30, als die Oscarverleihung losging, sind zum 87. Mal die Goldjungs verliehen worden. Und das war eine wirklich merkwürdige Oscarverleihung, über die wir im Lauf der Sendung heute noch reden werden. Ich habe mich mal ein bisschen an die Analyse gemacht, warum diese Oscarverleihung nicht so spektakulär war wie teilweise in den letzten Jahren. Da gibt es nämlich Gründe für, auf die kann man kommen. Sprechen wir drüber. Dann haben wir zwei Gäste heute Abend. Der eine ist klein und hat so einen blonden Schnäuzer und der andere ist groß und dick und trägt den ganzen Tag Hinkelsteine durch die Gegend, wenn er nicht gerade Wildschweine verzehrt. Asterix und Obelix sind heute Abend hier, zumindest deren beiden Stimmen. Charlie Hübner und Milan Peschel, die beiden neuen Synchronstimmen des neuen Asterix, des ersten in 3D, der erste animierte Asterix-Film, ist ein Thema heute Abend. Dann gucken wir auf American Sniper, das war einer der Oscar-Verlierer, kann man so sagen, 6-mal nominiert, einen einzigen Trost-Oscar hat er gekriegt. Das ist der Film, in dem Bradley Cooper diesen ehemaligen US-Scharfschützen Chris Kyle spielt. Sehr umstrittener Film. Ich fand ihn auch extrem schwierig. Werfen wir einen Blick rein. Und dann noch was Schönes heute Abend, wo wir reingucken. Es gibt nämlich den Nachfolger von Ziemlich beste Freunde, dem überwältigenden französischen Erfolgsfilm von vor 2 Jahren, wenn ich mich recht erinnere. Der heißt Heute bin ich Samba. Omar Sy spielt wieder eine der Hauptrollen. Auch in dem Film gucken wir rein heute Abend. Also Vorhang auf, Bühne frei, eine Stunde Film.
D-Radio Wissen.
Welcome to the 87th Oscars. Tonight we honor Hollywood's best and whitest, sorry, brightest.
Das war der erste Gag des Abends von Moderator Neil Patrick Harris, gleich nachdem er diese Eröffnungs-Musical-Nummer hingelegt hatte. Und ich hatte ab da schon so ein bisschen das Gefühl, das wird eine Veranstaltung mit angezogener Handbremse. Ich habe lange drüber nachgedacht, warum diese Oscar-Verleihung in der Sonntagnacht, warum die nicht wirklich gezündet hat. Und den wahren Grund dafür kann ich euch natürlich auch nicht nennen. Ich habe nur ein paar Ideen dazu entwickelt. Ich glaube zum einen, dass man Neil Patrick Harris von vornherein gesagt hat, nachdem man ja wusste, wie großartig der unter anderem schon die Tony Award Verleihung moderiert hatte, also die Verleihung der wichtigsten amerikanischen Theaterpreise mit einer gigantischen Musical-Nummer, war das bei den Oscars etwas zurückhaltender, etwas kleiner. Wahrscheinlich hatte man ihm vorher gesagt, pass mal auf, Neil, das hier ist nicht der Broadway. Das hier ist Hollywood. Das ist Film. Du kannst hier nicht so ein riesen Musical-Ding machen. Wir müssen schon gucken, dass wir eher bei den Filmen bleiben. Und dann war es so eine halbe Musical-Nummer. Er ist ja per Greenscreen-Technik in die diversen nominierten Filme reinprojiziert worden. Das war auch ganz nett. Aber über diesen Status ganz nett kam es nicht hinaus. Das ging auch mit den Gags so weiter. Deswegen beispielhaft eben gerade gleich der erste. Tonight we honor Hollywood's brightest. In dem Stil ist das geblieben. Auch später gab es noch einen ähnlichen Gag, den möchte ich euch auch noch mal kurz als Beispiel in Erinnerung rufen, als nämlich die beste Doku geehrt worden ist, wo ja in der Kategorie leider nicht Wim Wenders gewonnen hat mit Das Salz der Erde, sondern eine ebenfalls sehr gute Doku, Citizen 4, das ist die Doku gewesen über Edward Snowden. Da hat er nach der Verleihung nämlich das hier gesagt. Entschuldigung, das hat er nicht gesagt. Er hat, wo ist es denn? Hier, das hat er gesagt.
The subject of Citizen 4, Edward Snowden, could not be here tonight for some treason.
Oh, ein Raunen ging durch den Saal. Ja, Edward Snowden konnte aus irgendeinem Grund heute nicht hier sein. Ja, logisch, der Mann sitzt im Asyl. Also insofern, das ist das Niveau geblieben der gesamten Veranstaltung. Man hat was angedeutet zwischendurch, aber es ist nicht wirklich durchgezogen. Genau wie die Nummer, als Neil Patrick Harris mit einmal hinter der Bühne verschwunden war und die Kamera ihn angeblich gesucht hat. Und er stand dann da vor seiner Garderobe mit einem Bademantel und der Bademantel hatte sich in der Tür eingeklemmt. Und man wusste sofort, ah, okay, jetzt kommt die Birdman-Parodie. Und dann ist er tatsächlich tatsächlich auch wie Michael Keaton im Film Birdman. Er hat den Bademantel nicht aus der Tür rausgekriegt und musste den Bademantel dann hängen lassen. Ist er mit so einer weißen, vorne irgendwie ausgestopften Unterhose, ist er dann hinten durch die Backstage-Gänge hinter der Bühne im Dolby Theater gelaufen in L.A. und ist dann auch so vorne auf die Bühne raus. Und auch da gab es so ein bisschen Applaus und so ein bisschen Begeisterung, aber so richtig, der Funke ist nicht übergesprungen. Ich kann es mir, wie gesagt, nur so erklären, was die Moderation angeht, dass man ihn von vornherein gebremst hat und gesagt hat, ey, hier Oscars, mach mal nicht zu sehr einen auf Musical und Show. Das ist meine eine Theorie. Die nächste Theorie ist, verglichen mit dem vergangenen Jahr, als wir Ellen DeGeneres als Moderatorin der Oscars hatten, die Frau ist Moderatorin. Die ist keine Schauspielerin. Und ganz oft, finde ich, ist es bei den Oscars eher in die Hose gegangen, wenn Leute moderiert haben, die keine Moderatoren sind, sondern Schauspieler. Und ein Schauspieler spielt dann halt einen Moderator, aber er ist keiner. Bei Ellen DeGeneres letztes Jahr, ihr erinnert euch alle an das Selfie, das um die Welt gegangen ist, an die Aktion, als mit einem Mal der von ihr gerufene Pizzabote auf die Bühne kam und dem Publikum Pizza verteilt hat. Das war großartig. Vielleicht sollte man im nächsten Jahr mal jemanden wie Jimmy Kimmel oder Jimmy Fallon fragen, die Oscars zu moderieren, dass wirklich ein Moderator da steht und nicht ein Schauspieler, der einen Moderator spielt. Das ist meine Theorie Nummer zwei. Und die dritte Theorie ist, die hat gar nichts mit Neil Patrick Harris zu tun, sondern diese Oscars dieses Jahr waren unterbesetzt, was die Stardichte angeht. Das hat man auch hinterher gemerkt, mittlerweile sind nämlich die Zuschauerzahlen raus und es waren die schlechtesten Zuschauerzahlen bei den Oscars in den letzten 6 Jahren. Ich habe mal so ein bisschen überlegt, wen ich alles nicht gesehen habe bei den Oscars, wer eigentlich immer da ist. Ich habe Brad Pitt und Angelina Jolie nicht gesehen. Ich habe George Clooney und seine Frau Amal nicht gesehen. Ich habe DiCaprio nicht gesehen. Ich habe Jennifer Lawrence nicht gesehen. Ich habe Matt Damon, Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Kate Winslet, alle nicht gesehen. Und dann guckt euch die Nominierten an in diesem Jahr. Ne? Nehmen wir mal die Regisseure. Alejandro González Iñárritu. Der Mann hat 3 Oscars gewonnen. Für den besten Film, nämlich Birdman, für die beste Regie, nämlich Birdman und für das beste Originaldrehbuch Birdman. Den Typ kennt aber keine Sau. Richard Linklater, gut, kennt der ein oder andere über den Film Boyhood unter anderem. Bennett Miller, der Regisseur von Foxcatcher. Morton Tilden, der Regisseur von The Imitation Game, unbekannte Leute. Teilweise hatten wir das dann auch bei den Darstellern. Leute wie Robert Duvall oder J.K. Simmons, der ja den Oscar auch gewonnen hat, bei den Nebendarstellern. Oder bei den Frauen, Patricia Arquette, Laura Dern. Da sind viele dabei gewesen, wo man so gedacht hat, der ganz große Hollywood-Glamour-Faktor hat einfach gefehlt. Ich war ja schon froh, dass dann irgendwann Kate Blanchett auf die Bühne kam und das hier gesagt hat. Gott, habe ich mich gefreut.
Okidoki, Smokey. The Oscar goes to Eddie Redmayne.
Das war für mich wirklich der Moment der Nacht und er war auch der Gewinner der Nacht. Erstmal, weil er es so wahnsinnig verdient hat für seine Rolle als Stephen Hawking im Film Die Entdeckung der Unendlichkeit und auch, weil er direkt im Anschluss die wirklich coolste Dankesrede hingelegt hat.
This Oscar. Wow. This Oscar. And I will promise you, I will look after him. I will polish him. I will, Hannah, my wife. I love you so much. We have a new fella coming to share our apartment. Thank you.
Total hibbeliger Eddie Redmayne, der grundsätzlich schon ein sehr großer Sympath ist, einfach ein total netter Kerl, dem ich es von Herzen gegönnt habe, der aber letzten Endes jetzt auch erst nach dieser Oscar-Verleihung vermutlich ein richtiger Hollywood-Star werden wird. Einige Filme sind mit ihm in Vorbereitung. Er ist ja aktuell auch im Kino in Jupiter Ascending, ein Film, den man nicht unbedingt gesehen haben muss mit ihm, aber das wird sich jetzt was entwickeln. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Es hat die Stardichte gefehlt, es war ein Moderator da am Werk, der kein wirklicher Moderator ist und den man in seiner Kernkompetenz, nämlich Singen und Musical, arg beschnitten hat an dem Abend. Da stattdessen hat man ihm irgendwelche relativ flachen Gags geschrieben. Das hat nicht funktioniert. Und die Ausbeute bei den Filmen, wie gesagt, wenn ihr die Filme nehmt, The Imitation Game, American Sniper, Boyhood, Entdeckung der Unendlichkeit, Foxcatcher und Interstellar. Diese Filme sind für 35 Oscars nominiert worden und haben gerade mal insgesamt 5 davon gewonnen. Also einiges ist bei dieser Verleihung in der Sonntagnacht den Bach runtergegangen. Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr besser wird. Vielleicht mit einem Moderator, der ein Moderator ist, vielleicht mit auch wieder ein bisschen mehr attraktiveren Gästen und einfach mehr Showcharakter insgesamt. Ich glaube, das war das, was dieser Veranstaltung am allermeisten gefehlt hat. So, Mund abputzen, nach den Oscars, ist ja bekanntlich vor den Oscars. Wir werden auch nächstes Jahr wieder welche haben. Wir sprechen gleich über einen Comic-Klassiker, nämlich über Asterix. Ab Donnerstag zum ersten Mal überhaupt im Kino in 3D. Nicht mehr Zeichentrick, sondern ab jetzt animiert. Und haben die beiden Sprecher zu Gast, Milan Peschel und Charlie Hübner.
Mich an. Habt ihr nicht auch endgültig genug von der Hektik des Alltags, von Lärm, verpesteter Stadtluft und Verkehr?
Nein, eigentlich nicht.
Blickt auf die Infosteintafel zu euren Füßen.
Oh, das ist ja traumhaft.
Schon, aber das ist im hintersten Gallien.
Ist das denn weit weg?
Nicht gerade um die Ecke.
Kommen wir nun zum großen Gewinnspiel!
Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf wird nicht müde, Widerstand zu leisten. Ich wollte das immer schon mal im Radio sagen, hatte bloß bisher nicht die Gelegenheit dazu. Freue mich, dass das heute Abend in eine Stunde Film bei D-Radio Wissen endlich mal der Fall ist. Wir reden über den neuen Asterix-Film, von denen gab es wahnsinnig viele zu wahnsinnig vielen Büchern. Ich bin wirklich großer Fan immer schon gewesen und war deshalb umso skeptischer beim neuen Film Asterix im Land der Götter, als ich gesehen habe vor einiger Zeit, der nächste Asterix wird ein Animationsfilm. So richtig in 3D. Hat es mich kurz ein bisschen geschüttelt, weil ich Angst hatte, dass das diesen ganzen Mythos des Zeichentrick, dieses zweidimensionalen, sowohl aus den Heften als auch von der Leinwand irgendwie ein bisschen ankratzen oder gar zerstören könnte. Was das angeht, kann ich euch beruhigen. Es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Und das sagt jetzt ein Fan. Also insofern könnte ich es auch ein bisschen freundlicher formulieren und sagen, es ist wirklich ganz gut geworden. Ich hatte Angst, dass es alles sehr, sehr rund und aufgepumpt und aufpoliert wirkt und diesen Charme des etwas kratzigen, was es ja bei Uderzo und Goscinny immer hatte, den beiden ursprünglichen Autoren und Zeichnern dieser Comics, ist aber tatsächlich, wie gesagt, ganz gut geworden. Ein bisschen kurz zur Story, damit ihr wisst, wo wir uns befinden. Asterix im Land der Götter ist nicht, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte, eine neue Geschichte, sondern es ist die Verfilmung des 17. Asterix-Bandes Die Trabantenstadt. Warum man das Ding jetzt im Land der Götter genannt hat, fragt mich nicht. Die Trabantenstadt heißt das Original-Comic. Das haben sicherlich einige von euch auch mal irgendwann gelesen. Das ist der Comic, wo Asterix und Obelix plötzlich feststellen, dass im Wald rund um ihr Dorf herum der ein oder andere Baum fehlt. Wer sich bei Asterix auskennt, weiß, dass der kleine Hund von Obelix namens Idefix das überhaupt nicht ertragen kann, wenn Bäume gefällt werden, weil er so ein naturverbundener kleiner Wadenbeißer ist. Deshalb denkt sich der Druide Miraculix eine sehr probate Gegenmaßnahme aus. Er nimmt so kleine Zaubereicheln, die in Zaubertrank getränkt sind, und wenn man die in den Boden schmeißt, passiert das hier.
Gut, dass ich Idefix nicht mitgenommen habe.
Und Druide, was sollen wir nur machen?
Ich habe da eine kleine, aber feine Idee.
Die sind klein, aber fein.
Unglaublich. Hast du gesehen, Obelix? Wie können Eichen so schnell wachsen?
Ich weiß nicht, wie schnell wachsen Eichen denn sonst?
Ja, normalerweise brauchen die ein bisschen länger als nur 3 Sekunden, aber mit Miraculix Zaubereicheln geht das alles schneller. Die Römer fällen also Bäume, weil sie eine Stadt bauen wollen, rund um dieses gallische Dorf. Und die Gallier wiederum ersetzen jeden gefällten Baum. Das geht eine ganze Zeit lang hin und her. Letzten Endes wird diese Trabantenstadt dann aber doch gebaut. Und Asterix und Obelix sind relativ wenig begeistert.
Und? Zerkloppen wir das große Haus?
Nein.
Oder vielleicht zuerst mal eine Säule?
Nein.
Ach, wenigstens den kleinen Karren.
Nein!
Das waren jetzt schon die beiden Stimmen, um die es geht, nämlich die von Asterix, Milan Peschel, und die von Obelix, Charlie Hübner. Die beiden habe ich getroffen, um über den Film reden zu können, den neuen Asterix-Film, und habe dann auch gleich mal gesagt, ob das vielleicht so eine Art Kompromiss war, dass man sagt, wir lassen Asterix optisch völlig neu erscheinen, nämlich zum ersten Mal in 3D, nehmen aber keine völlig neue Geschichte dafür, um die doch teilweise etwas vielleicht melancholischen Fans, die Bücher von früher lieben, nicht zu überfordern, und paaren diese neue Optik mit einer alten Geschichte, denn die Geschichte, die Trabantenstadt, ist immerhin aus den 70ern. Ja, alt und neu. War das ein Kompromiss oder wie?
Aber die Story ist doch total aktuell, ist doch hochaktuell. Also es geht um Gentrifizierung eigentlich.
Mhm.
Also Besseres hätte uns gar nicht passieren können als
nee,
diese Geschichte.
Finde ich auch, die ist Die ist top. Also ich finde es besser sogar, weil gerade für den Fan, der kennt die Comics, der kennt natürlich auch Volltreffer.
Hab sie.
Hier war eine miese Wintermücke, 2 Meter lang. Also ich glaube, für die Fans ist es sogar schön, dass es ein Comic ist, was man kennt, weil dann so ein komisches Vergleichen auch einsetzt. Es ist ja auch ein bisschen modifiziert und die Story ist, also das ist eine der top aktuellsten Stories von denen.
Und das ist auch einer der besten Comics aus der Serie, ne? Finde ich, die Trabantenstadt. Ja.
Weil die auch so, unsere Helden so nah an ihr Scheitern kommen, wie nicht immer. Also oft sind sie ja einfach strahlende Sieger und da ist es also in dem Moment, wo Obelix einfach wirklich seine Kraft verlässt, also der Sprit alle ist und sozusagen das ist ja immer oft die letzte Zentralwaffe, wenn die dann auf einmal weg ist und man so weiß, okay, jetzt ist, also wie soll es denn jetzt noch gelingen? Und dann das ist einfach super spannend auch zum Gucken in so einem Kinofilm.
Mhm. Hattet ihr Bedenken im Vorfeld, als ihr gehört habt, Animation, nicht mehr Zeichentrick?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich eher gefragt, warum erst jetzt? Mhm. Also seit vielen Jahren werden ja Animationsfilme gemacht, computeranimierte Filme und da wundert man sich schon, warum das eben erst jetzt passiert, ja.
Und die Zeichnung der Animation sozusagen ist ja total dran am Original. Also es ist ja jetzt überhaupt nicht eine komplette Neuzeichnung der Figuren, sondern
dichter dran als die Spielfilme.
Ja, also bei Obelix würde ich jetzt sagen, ziemlich nah beieinander, aber ansonsten.
Ihr habt beide doch eine ganze Menge mehr Gemeinsamkeiten, als man vielleicht auf den ersten Blick erahnen würde. Ihr habt beide eine, kann man mittlerweile sagen, lange Tatort-Polizeiruf-Vergangenheit, beziehungsweise natürlich auch ein aktuelles Polizeiruf-Erscheinungsbild im deutschen Fernsehen. Ihr habt die Bornholmer Straße zusammen gemacht, lief im November.
Wir haben zusammen studiert auch.
Ihr habt zusammen studiert auch. Was?
Ja.
Das freue ich mich auch. Ja.
Was denn?
Vor 21 Jahren. Mathematik und Physik war das. Nee, an der Berliner Schauspielschule, die ja in Ernst Busch war.
Aber das, was euch ja nun wirklich eint, ist die Tatsache, dass ihr zwei der Schauspieler seid, die das gesamte Spektrum abdecken. Also Milan, du vor mittlerweile knapp 3 Jahren groß gefeiert im Andreas Dresens Halt auf freier Strecke, was ein fantastischer Film war. Und du warst fantastisch in dem Film. Genauso eine Glaubwürdigkeit hast du aber auch in einem Matthias Schweighöfer-Film, wo du irgendwie rumblödelst. Und bei dir, Charlie, ist es ja ganz ähnlich. Von den fiesen, bösartigen Charakteren, wo es nichts zu lachen gibt, bis hin auch zur Blödelkomödie. Ihr zwei macht etwas, was andere Schauspieler nicht machen. Also ich würde mal unterstellen, dass man zum Beispiel Nina Hoss oder Lars Eidinger vielleicht eher nicht in einem Matthias Schweighöfer-Film sieht. Was macht ihr seit langer Zeit schon anders, dass das bei euch geht? Dass ihr auch Asterix und Obelix einfach machen könnt und man glaubt euch auch das?
Ja, wir denken auch nicht in Schubladen oder so. Also, sondern wir mögen das auch, glaube ich. Ich spreche mal für uns.
Ja, ja, ja.
Charlix, also... wir mögen eben, was wir tun. Wir mögen wahrscheinlich auch die Sachen gerne sehen. Ne? Also ich mag natürlich die Filme von Anni Dresen. Ich mag aber auch genauso eine gute amerikanische Komödie. Weißt du?
So. Ja, ja, das war, genau. Das war ist bei mir in Ostgleich. Es ist total herrlich, mit Buck, Bibi und Tina zu machen. Ich weiß nicht, mit anderen wäre es anders, aber wenn Buck fragt, hast du Bock auf Bibi und Tina als Popmusical, da muss ich also nicht eine Sekunde überlegen. Weil ich weiß, Buck ist selber so verspielt und ehrgeizig, dass der da was draus macht, was mir selber total gefallen wird. Und dann sind wir schon im Rennen.
Ist das ein reines Offensein für Dinge oder hat das auch irgendwo was zu tun mit Fähigkeiten, die man einfach haben muss? Sonst würde das ja heißen, für die anderen Kollegen, die es machen, die machen das einfach nur nicht, weil sie nicht wollen.
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Man hat eine Fähigkeit natürlich auch, weil man neugierig ist und weil man versucht, sich eine Freiheit auch zu erhalten. Ich glaube, es ist vor allem die Neugier auch und dass man nicht Sachen grundsätzlich ablehnt oder so. Ne? Ich versuche immer neugierig zu sein auf alles Mögliche und ja, ich glaube, ist auch ein Weg, lange zu leben und zu überleben, neugierig bleiben.
Und gerade in dem Beruf, also oder Beruf in dem Spielen, das ist ja nur ein Geschenk, dass du so viel dich ausprobieren darfst.
Wie wichtig ist dabei der Lieblingsregisseur, den man ja doch irgendwie hat? Ihr habt ja beides Leute, mit denen ihr schon mehrfach Sachen gemacht habt. Du hast Buck angesprochen zum Beispiel. Gibt Schauspieler, die sagen, wenn mir der und der Regisseur ein Drehbuch, den muss er nicht mehr herschicken, der muss nur anrufen und sagen, ich habe was Neues, machst du mit, sag ich sofort, ja, mach ich.
Da gehört Buck auf jeden Fall dazu, bei mir auch.
Ja. Ja. Mhm.
Aber ich spiele auch in jedem Film von Matthias mit, wenn er mir da irgendwas anbietet, auch eine ganz, auch eine kleine Rolle wie ein Vaterfreund.
Also ich habe noch nie mit Matthias gedreht, aber würde ich sofort machen, wenn man weiß, das ist, weil da ist man so aufgehoben, die verstehen was, ist sogar bei Til Schweiger so, jetzt wenn man die kommerziellen mal nimmt, die verstehen was von Schauspielern, wissen, also die wissen auch, warum sie dich anrufen. Mhm. Und dann kannst du, du weißt, du bist von Anfang an aufgehoben. Oder bei Owen Moore, weißt du, immer, da würde ich mich ins Café setzen und einfach nur winken, wenn er das will. Das ist, weil man weiß, die Jungs oder die Mädels haben einen Grund, warum sie mich anrufen oder Mila oder so.
Der jetzt auch gerade den letzten Polizeiruf wieder gemacht hat, der im November gelaufen ist und der auch wieder mal ausgezeichnet wurde. Da gelingt es euch einfach in Rostock nicht mal irgendwie Scheiß zu produzieren, oder? Ihr kriegt das nicht hin.
Ich weiß ihn nicht.
Versuchen es auch einfach nicht.
Das ist der Punkt. Wir machen ja die Kühe da schon auf dem Land.
Nee. So eine wiederkehrende, regelmäßig wiederkehrende Rolle, Milan, wie bei Charlie im Polizeiruf. Wär das was, was du über einen langen Zeitraum mal in der Form auch machen wollen würdest?
Ja, das kommt drauf an, was es ist. Ne? Also ich... Die Angebote gab es ja auch schon und ich bin eigentlich eher froh, dass ich kein Tatortkommissar geworden bin. Also, weil das ist ja eine Sinnflut jetzt, was da, also ist ja nicht eine Sinnflut, aber doch eine Sinnflut, ist ja eine Flut, was da auf einen zugeschwemmt kommt. Und es wird natürlich unglaublich beliebig dadurch auch, ne? Und insofern, aber auch hier hängt es natürlich immer ganz stark von der Stärke der Geschichten ab und von der Qualität eben, wie du das gerade bei Charlies Polizeiruf beschrieben hast. Mhm. Und dann würde man schon überlegen, ja. Kommt auch was von mir demnächst, aber eben kein Polizeiruf, aber schon was im Fernsehen, was öfter wiederkehrt.
Okay, kannst du was drüber erzählen?
Ja, das wird Peggy heißen und das ist eine Serie über Leute, die in sehr prekären Verhältnissen am Rande von Deutschland in Frankfurt-Oder nämlich leben und da spiele ich den Mann von Anna Thalbach und ihre Tochter Nelly spielt unsere Tochter und ihre Mama Kathi spielt ihre Mama in dem Film, also die Oma der Familie, Kleinkriminelle. Oma. Ja, so viel kann man schon verraten, wird aber erst gedreht in diesem Jahr und kommt dann im nächsten Jahr wahrscheinlich ins
Und das ist eine Serie? Dann.
Ja, das wird so eine Serie mit so 93 Minuten oder so.
Cool. Hört sich spannend an. Mhm. Abschließende Frage an euch beide, bei so viel Spektrum, was ist denn der bisher unerfüllte Wunsch? Was wollt ihr beide mal machen, was bisher noch nicht dabei war?
Gute Frage.
Mit Milan zusammen beim übernächsten James Bond des bösen Duo zu sein. Das finde ich lustig. Und das sind zwei deutsche Zirkusclowns in London. Das finde ich voll lustig.
Ja, vielleicht machen wir eine eigene Serie und stellt die den Idioten ins Zentrum.
Und die heißt James Bond, wird aber mit E geschrieben und T hinten. James Bond.
Wie Siegfried und Roy aus Mecklenburg-Vorpommern oder was?
So, an der pommerschen Grenze.
Finde ich eine großartige Idee. Ich reserviere schon mal die Pinewood Studios, das kriegen wir hin.
Das wäre gut. Das wäre super, wenn du das kannst. Also.
Kein Problem für mich.
Cool.
Milan Peschel, Charlie Hübner, Asterix, Obelix, Dankeschön.
Bis denne.
Bitteschön, tschüss. Bis bald. Beim Teutates.
Die beiden ab Donnerstag, die neuen Stimmen von Asterix und Obelix in Asterix im Land der Götter, dann im Kino. Und hier sind die Filmnews der Woche mit Inga Hinnenkamp.
Die Radio Wissen.
Filmnews.
Nach den Oscars ist vor den Oscars. Die Preisträger haben ihre Trophäen gerade erst zu Hause auf dem Kaminsims platziert. Die Verlierer ihre Niederlage halbwegs verdaut. Da ruft schon wieder die Arbeit als Hollywood-Star. Neu-Oscar-Gewinner Eddie Redmayne zum Beispiel wird in seinem nächsten Projekt für Regisseur Tom Hooper vor der Kamera stehen. In The Danish Girl spielt er einen Transgender-Künstler. Auch für die ebenfalls Neu-Oscar-Gewinnerin Julianne Moore geht es nahtlos weiter. Sie steht mit ihrem zuletzt Oscar-nominierten Kollegen Ethan Hawke für das Drama Maggie's Plan vor der Kamera. J.K. Simmons, neuer bester Nebendarsteller, kommt schon im Juli mit Terminator Genesis ins Kino zurück und dreht dann zusammen mit Birdman Michael Keaton den neuen King Kong Skull Island. Benedict Cumberbatch hat bis zum Drehstart von Marvels Doctor Strange noch etwas Zeit und verbringt die in einem Londoner Theater als Hamlet. Also nach den Oscars ist vor den Oscars, für die Stars geht's in die nächste Runde. ein neuer schwarzer Spider-Man? Wenn sich diese Gerüchte als wahr herausstellen sollten, dann wird der nächste Spider-Man nicht den bekannten Peter Parker unter der Kapuze haben, sondern dessen Comic-Nachfolger Miles Morales. Und der ist eben nicht weiß, sondern laut der 2011 erschienenen Comic-Buchvorlage ein afro-lateinamerikanischer Teenager. Brancheninsider aus Hollywood verbreiten diese angebliche Neuerung, die zurzeit noch ein Gerücht ist. Sie soll eventuell mit den geleakten Servern von Sony Pictures in Zusammenhang stehen. Nachdem E-Mails mit teils rassistischem Inhalt aus der Sony-Zentrale gehackt worden seien, könnte der Filmriese mit einer solchen Entscheidung die Vorwürfe ordentlich entkräften. Der Verleih selbst verweigert derzeit jeden Kommentar. In den aktuellen Papieren zur Neuauflage des Spinnenmanns stehe weiterhin der Name Peter Parker. Ford raus, Pratt rein. Das ewige Hin und Her zum Thema Indiana Jones 5 will auch kein richtiges Ende nehmen. Zuletzt hieß es, Harrison Ford solle durchaus interessiert sein, auch ein fünftes Mal in die Rolle des peitscheschwingenden Archäologen zu schlüpfen. Produzent Steven Spielberg sieht das offenbar anders und plant jetzt angeblich mit Guardians of the Galaxy-Star Chris Pratt. Blöd nur, dass der auf dem roten Oscar-Teppich jetzt den Wind aus allen Segeln genommen hat. Pratt sagte den Kollegen von MTV, es ist alles nichts, bevor es etwas ist. Und zurzeit ist es nichts. Es wäre natürlich super cool, Indiana Jones zu spielen. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich der nächste Indie bin. Auch da werden wir uns wohl also weiter gedulden müssen, bis irgendwann einer den Schlapphut auf und die Peitsche in der Hand hat. Ab dem 11. Juni kriegt es Chris Pratt im Kino ohnehin erstmal mit den Dinos zu tun in Jurassic World.
Über den nächsten Film zu reden, sage ich euch gleich vorab, fällt mir nicht besonders leicht, weil ich das Thema unheimlich schwer finde, überhaupt schon mal objektiv zu betrachten.
Komm schon, lass mich auf die Straße, Mark.
Häuser durchsuchen ist der gefährlichste Job hier, Mann. Hast du irgend so einen Retterkomplex?
Nein, ich will nur die Bösen erwischen, aber wenn ich sie nicht sehen kann, kann ich sie nicht abknallen.
All die Jungs hier kennen deinen Namen und fühlen sich unbesiegbar mit dir da oben.
Sind sie nicht.
Wenn sie dran glauben, sind sie's. Knall du weiter mit deinem langen Rohr und lass die Hunde Sakawi erschnüffeln.
Tja, das ist der neue Film von Clint Eastwood. Der heißt American Sniper und ich bin mir sicher, dass ihr schon das eine oder andere darüber gehört, vielleicht auch schon mal einen Trailer gesehen habt. Es ist ein Film, der Leinwandumsetzung der Biografie eines ehemaligen US-Scharfschützen ist, eines Navy Seals mit dem Namen Chris Kyle. Das ist ein Mann gewesen, der im Auftrag der amerikanischen Regierung als Soldat in diversen Kriegseinsätzen war, mehrfach auch im Irak, und die Aufgabe hatte, als Scharfschütze Menschen zu erschießen. Einfach gesagt. Also jemand, der von seinem Navy SEALs Team irgendwo reingebracht worden ist, beispielsweise in ein besetztes oder ein leerstehendes Haus, und dessen Aufgabe es war, die Bodentruppen, seine eigenen Bodentruppen dadurch zu schützen, dass er gegnerische Kämpfer auch teilweise auf große Entfernung ausschaltet, also er schießt mit Zielfernrohr, mit einem hochtechnologisierten Gewehr, das teilweise sogar computergestützt war. Und dieser Mann hat es im Lauf seiner Karriere, wenn man so will, auf über 150 sogenannte Kills gebracht, also hat nachweislich mehr als 150 Menschen erschossen. Die Amerikaner, die Regierung, das Militär sagt natürlich, es handelte sich um Terroristen, um feindliche Kämpfer. Die Aufgabe dieses Chris Kyle war es einfach nur, die eigenen Truppen zu schützen. Ich finde das unheimlich schwer und ich finde deshalb auch die Umsetzung in diesem Film unheimlich schwer. Es gibt ja schon lange eine Diskussion darüber, wann ein Film eigentlich ein Kriegsfilm und wann er ein Antikriegsfilm ist und welche Möglichkeiten man hat, das aus welcher Position, aus welcher Richtung zu sehen. Wenn ihr Filme nehmt wie Platoon beispielsweise oder ein Klassiker wie Full Metal Jacket, da gehen die einen hin und sagen, das, was da gezeigt wird, ist so abschreckend, das ist ein Antikriegsfilm. Andere wiederum sagen, nee, die Explizitheit, gibt es da ein Substantiv für? Ich weiß es nicht. So explizit, wie da gezeigt wird, wie man im Krieg Leute umbringt, das hat mit Anti eigentlich nichts zu tun. Ich finde das in American Sniper auch sehr schwer. Ich mag grundsätzlich eigentlich Clint Eastwood. Ich mochte Gran Torino auch sehr gerne, wo er sich ja auch schon beispielsweise mit der Aufarbeitung dieser ganzen Kriegsthematik eines ehemaligen Veterans, damals war es halt ein Vietnam-Veteran, beschäftigt hat. Dieses Mal ist es Chris Kyle, der in diesen Kriegseinsätzen gezeigt wird und dann aber auch immer wieder mal zu Hause gezeigt wird, wenn er also quasi von der Front wieder daheim war bei seiner Frau und den Kindern und dann versucht irgendwie sich zu rechtfertigen. Und es wird auch gezeigt, wie seine Frau durchaus ein großes Problem damit hatte zu sehen, wie Chris Kyle dann von der Front teilweise zurückkam, in welchem Zustand.
Sag mir, warum du das tust. Ich will es verstehen.
Babe, ich tue es für dich, das weißt du. Ich tue es, um dich zu beschützen.
Nein, das tust du nicht.
Doch, das tue ich.
Ich bin hier. Deine Familie ist hier. Deine Kinder haben keinen Vater.
Ja, naja, ich muss meinem Land dienen.
Du weißt nicht, wann es Zeit ist, aufzuhören. Verstehst du? Ich will, dass du wieder ein Mensch wirst.
Das sind die Momente im Film, wo versucht wird, kritisch zu sein, wo versucht wird, sich kritisch mit dem Thema Krieg und Irakkriegsheimkehrer und sich kritisch mit dem Thema posttraumatisches Belastungssyndrom auseinanderzusetzen. Ich finde, dem Film gelingt es nicht so wirklich. Bradley Cooper, der diesen Chris Kyle spielt im Film, hat 20 Kilo Muskelmasse zugenommen. Darüber ist viel berichtet worden im Vorfeld. Er spielt auch nicht schlecht in diesem Film. Die wirkliche Kriegskritik nehme ich dem Film aber letzten Endes nicht ab, was eigentlich der Hauptgrund dafür ist, dass mir am Ende der ganze Film auch nicht gefallen hat, weil es etwas ist, was möglicherweise in Amerika funktioniert. Da hat der Film schon über 300 Millionen Dollar eingespielt, was bei uns aber nicht funktionieren wird, weil ich glaube, diese ganze Form von Glorifizierung eines Kriegshelden, in Anführungszeichen, also eines Menschen, der auf Befehl tötet und seien es auch Terroristen. Ich glaube, dass das bei uns einfach deutlich schwieriger ist als in den USA, wo man grundsätzlich ein anderes oder zumindest wo viele Menschen ein grundsätzlich anderes Verständnis gegenüber Krieg und Kriegseinsätzen haben und auch diesem Verständnis eines Kriegshelden. Ich habe mir einige YouTube-Videos angeguckt von Chris Kyle, der zu Lebzeiten noch, da komme ich gleich noch kurz zu, der zu Lebzeiten noch durch sämtliche Talkshows gegangen ist, habe ihn beispielsweise bei Conan O'Brien gesehen, wie er von seinen Einsätzen erzählt, und ich hatte nicht das Gefühl, dass da groß jemand redet, der irgendwie reflektiert ist, sondern dass das jemand ist, der Zeit seiner aktiven Karriere als Navy SEAL wirklich ein Tötungsinstrument gewesen ist. Jemand, der das auch mit einer gewissen Form von Leidenschaft gemacht hat. Ich weiß nicht, wie ich das besser sagen soll. Ich habe eben gesagt, zu Lebzeiten, das muss ich kurz erklären, denn die Ironie der ganzen Geschichte ist, wer die Biografie von Chris Kyle nicht kennt, der Mann hat seine ganzen Kriegseinsätze überlebt und ist dann zu Hause beim Schießtraining auf einem Schießplatz tatsächlich getötet worden, und zwar von einem anderen Kriegsveteran mit posttraumatischem Belastungssyndrom, der ihn auf diesem Schießplatz abgeknallt hat. Das ist wirklich eine bittere, bittere Ironie. Die Biografie dieses American Snipers hat sich in den USA millionenfach verkauft, daher jetzt auch der Erfolg im Kino. Ihr müsst euch selber überlegen, ob ihr euch das angucken wollt ab Donnerstag. Ich kann euch keine Empfehlung dafür geben. Es ist sicherlich einerseits interessant gemacht. Mir, das habe ich jetzt, glaube ich, hinlänglich erklärt, ist es zu viel heroisches Tamtam, zu viel Kriegsheldentum, was mir persönlicher Geschmack einfach überhaupt nicht gefallen hat. Punkt. Kann ich mehr nicht zu sagen.
Sie sollten das wirklich nicht anziehen. Das geht überhaupt nicht.
Das bringt Glück. Das ist mein Glücksbringer-T-Shirt. Und geht es, wenn ich das weiße Hemd drüber ziehe?
Vielleicht, aber probieren Sie mal das Hemd. Aber ohne was drunter. Naja, nur als Vergleich.
Wie du den anglotzt.
Nein, überhaupt nicht.
Natürlich, du glotzt.
Nein, ich glotze überhaupt nicht. Sag ihm die Jeans, aber ohne Unterhose. Nur als Vergleich.
Nur so als Vergleich. Kommen wir zum Ende der Sendung noch zu einem wirklich erfreulichen, zu einem lustigen Thema, zu einem schönen Film. Der heißt Heute bin ich Samba. Startet auch am Donnerstag in den Kinos. Vielleicht wart ihr ja ein paar von diesen 7 Millionen Menschen, die seinerzeit in ziemlich beste Freunde gegangen sind. Erfolgreichster Kinofilm des Jahres vor 2 Jahren, vor 3 Jahren. Ich wollte in der Zwischenzeit eigentlich nachgucken, habe ich nicht geschafft. wahnsinnig erfolgreich gewesen. Und die beiden Filmemacher haben jetzt ihren nächsten Film rausgebracht, Eric Toledano und Olivier Nakache. Und der heißt Heute bin ich Samba. Da geht es um Samba, so heißt der Hauptdarsteller, wieder gespielt von Omar Sy. Also das ist der gleiche gewesen, der in Ziemlich beste Freunde den Pfleger gespielt hat. Der seit mittlerweile 10 Jahren nicht so ganz legal aus dem Senegal nach Frankreich eingereist ist. Und seitdem hält er sich in Paris so mit Aushilfsjobs über Wasser und trifft irgendwann auf Alice, gespielt von Charlotte Gainsbourg. Die kommt gerade mit einem Burnout aus ihrem eigentlichen Job und hat sich jetzt vorgenommen, dass sie, um ein bisschen runterzukommen, sich mal so ein bisschen gemeinnützig engagiert und landet also in einem Verein, der sich beschäftigt mit Flüchtlingen und mit Menschen, die sich halt nicht so ganz legal in Frankreich aufhalten. Und so gerät also Alice an Samba und man merkt relativ schnell schon, zwischen den beiden knistert es, aber auf eine ganz nette französische Art und Weise, nicht auf so eine plumpe amerikanische irgendwie hau drauf Art und Weise, sondern so eine Art und Weise, wo man von vornherein weiß, also Alice will das alles überhaupt gar nicht, aber das mit der Distanz, das klappt so, sagen wir mal, so geht so.
Super, du hältst Abstand, die Sache mit der Distanz hast du echt kapiert.
Klappe.
Du bist ehrlich, cool.
Ich weiß aber halt trotzdem die Klappe.
Hey, du siehst gar nicht so aus, aber du bist echt eine Schlampe.
Ihre gute Freundin Manu ist diejenige, die immer wieder vor Augen hält, dass sie da offenbar doch diesen Job bei der Wohltätigkeitsstiftung und das Private nämlich mit Samba durcheinander schmeißt und herauskommt. Eine sehr bunte, ganz schöne Komödie, die mir wirklich tierisch gut gefallen hat, die immer mal wieder irre komisch ist, dann aber auch wieder so Momente enthält, wo man merkt, na, es geht im Hintergrund schon um eine ernsthafte Thematik, denn gerade in Frankreich sieht es ja mit der Flüchtlingsproblematik teilweise, wenn ihr mitbekommen habt, was so in den Pariser Vororten abgeht, nicht ganz so rosig aus, also dieses Thema verulgt der Film nicht, sondern geht da sehr ernsthaft mit um und diese Mischung aus einerseits ganz schöner, charmanter französischer Komödie, aber trotzdem diesem Ernstnehmen des eigentlichen Themas hat mir total gut gefallen. Insofern würde ich euch in diesen Film ohne jede Bedenken reinschmeißen. Omar Sy, tolles Paar zusammen mit Charlotte Gainsbourg, die hier unter Beweis stellt, dass sie nicht nur ernste Filme kann, nicht nur mit Lars von Trier arbeiten kann, sondern auch wirklich ein Händchen für eine ganz subtile Art von Humor hat. Schöner Film. Heute bin ich Samba, ab übermorgen, ab Donnerstag im Kino. Und damit sage ich Tschüss für heute. Tom Westerholt ist raus. Ich bedanke mich bei euch für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Am nächsten Dienstag, wenn ihr wollt, hören wir uns wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.